Guten Tag, ich bin Arend Remmers und auf Einladung von unserem Bruder Bernd Schlaber, den die meisten ja kennen, heute hier, etwas über die, ja, das liegt an der Technik.
Genau,
immer. Die Technik ist an allem schuld. Um hier heute Nachmittag einen Vortrag über die Offenbarung zu halten. Und ich weiß nicht, gedacht habe ich es, ob ich es gesagt habe, damals vor einem Jahr, ich weiß es nicht, da kam mir die Frage des Elia in den Sinn, als Elisa kurz vor seinem Tode eine Frage stellte und Elia sagte, du hast Schweres erbeten. Das war so ungefähr, was mir durch den Kopf ging, in einigen Stunden die ganze Offenbarung zu behandeln. Aber mit Gottes Hilfe wollen wir es versuchen und einen Anfang machen. Die Offenbarung ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Im Alten gibt es viel mehr. Und alle prophetischen Bücher und Teile der Schrift, die ja nicht nur in den prophetischen Büchern als solchen sind, denkt man nur an die Endzeitrede des Herrn in Matthäus 24 und 25 und viele andere Stellen, auch in den Briefen sogar, dann kann man sagen, dass die Prophezeiungen in der Bibel mindestens ein Viertel, wenn nicht ein Drittel der gesamten Bibel Bibeltexte in Beschlag nehmen. Und das ist ja sehr viel. Nicht? Und trotzdem ist vielen wenig darüber bekannt. Gott hat uns die ganzen Prophezeiungen gegeben, weil er uns als seine Kinder, das ist nicht für die Welt bestimmt. Das Evangelium ist für die Welt bestimmt. Aber die Prophezeiungen sind nicht für die Welt bestimmt. Das heißt für Leute, die nicht an den Heiland Jesus Christus glauben. Sie können nichts davon verstehen. Und wir haben es eben gesungen, dass eben in der Christenheit viele gelehrte Leute gibt, die den Herrn Jesus nicht kennen. Und die können die Schrift nur verdrehen. Da kann man nichts von lernen, gar nichts. Aber wenn wir den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben, dann sagt er, ich sage euch jetzt nicht nur, was für euer Leben auf der Erde wichtig ist. Erstens die Errettung, der Glaube an den Heiland. Zweitens das Licht für unseren Weg, nicht? Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Sondern drittens auch, was nach diesem, das steht ja in der Offenbarung, geschehen wird, damit wir sozusagen seine Erlösten, die Kinder Gottes, eingeweiht werden in die Gedanken Gottes über diese Welt, wenn wir, die Gläubigen, schon im Himmel sein werden. Denn alle Prophetie spielt sich erst ab, das ist ein ganzes Thema für sich, wenn die wahren Gläubigen bei der Entrückung in den Himmel aufgenommen worden sind danach. Wir werden das gleich noch sehen. Das zweite, ganz Wichtige ist, dass wenn wir auch eingeweiht werden in die Zukunft der Welt, dass nicht einfach so eine Weltgeschichte, so Amerika, Russland, China und so weiter ist nicht. Es geht nur um ein einziges Volk, das Volk Israel. Und es geht nur letzten Endes um eine einzige Person, den Herrn Jesus, der einmal nicht nur im Himmel herrschen wird, sondern über die ganze Welt. Deshalb lese ich am Anfang mal einen Vers aus dem Buch Offenbarung, Kapitel 19. Das ist sozusagen die Erklärung für die Offenbarung und für die ganze Prophezeiung in der ganzen Bibel. Das bestätigt das, was ich eben sage. Da heißt es in Offenbarung 19 am Ende von Vers 10, das ist ein langer Vers, da wollte der Apostel Johannes zu den Füßen eines Engels niederfallen, um ihn anzubeten, und der sagt, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht, auch Engel sind Knechte Gottes. Und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Da geht es immer drum. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt die Erklärung. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den man sich immer vor Augen halten darf, wenn man die Prophezeiungen liest. Der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Schwerer Satz, schwer und leicht. Der Geist der Weissagung, das heißt, die geistliche Zielsetzung und das Bestreben des Heiligen Geistes bei der gesamten Weissagung in der Schrift. Die geistliche Zielrichtung und das Bestreben des Heiligen Geistes bei der ganzen Prophezeiung in der Schrift, das ist der Geist der Weissagung oder der Geist der Prophezeiung. Das ist nicht irgendwie ein besonderer Geist, sondern das ist die geistliche Zielsetzung und das Bestreben des Heiligen Geistes bei der gesamten Mitteilung aller Weissagung. Was ist es? Das Zeugnis Jesu. Was ich eben gesagt habe. Das von dem Herrn Jesus als dem König der Könige und Herr der Herren bezeugt wird. Das ist der Inhalt der gesamten Weissagung und damit auch des Buches der Offenbarung. Das ist Punkt 1. Punkt 2 habe ich eigentlich schon genannt, dass alles sich erst abspielt, der größte Teil, nachdem die Gläubigen dieser Zeit nicht mehr auf der Erde sind. Und dass dann am Ende im tausendjährigen Reich, das ist das Endziel zeitlich dieser Weissagung, der Herr Jesus 1000 Jahre herrschen wird. Und das Buch der Offenbarung hat 22 Kapitel, sehr lang, sehr inhaltsreich. Und wir müssen uns wirklich anstrengen, wenn wir da in 2-3 Stunden durchkommen wollen. Das Wichtige ist schon mal, das steht auch nicht in der Zusammenfassung, dass das Buch anfängt mit dem Herrn Jesus und es endet mit dem Herrn Jesus. Und zwar ganz konkret. Das erste Kapitel stellt uns eigentlich nur den Herrn Jesus vor. Der Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, das ist unser Herr. Es ist auch Gott, aber es ist auch unser Herr. Und von dem singen dann die Gläubigen als Antwort diesen wunderbaren Vers, der auch in diesem eben genutzten Liederbuch drin steht, in 126, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat und uns gemacht hat zu Königen, zu einem Priestertum Gott, seinem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Gott möchte, dass die Zielsetzung des Geistes, der das in den Prophezeiungen uns das Zeugnis von dem Herrn Jesus und seiner Herrlichkeit vorstellt, der möchte, dass die Wirkung davon für uns Anbetung ist. Und dann sieht Johannes den Herrn Jesus in diesem ersten Kapitel der Offenbarung. 1, Vers 1. Was du gesehen hast, die Herrlichkeit des Menschen, des Sohnes des Menschen als Richter. Das ist eigentlich der Hauptteil des ersten Kapitels, wo der Apostel Johannes auf der Insel Patmos in der Verbannung war, wie wir annehmen müssen, weil er steht, dass er dort um des Zeugnisses des Herrn dort war. Und dann sieht er den Herrn Jesus als einen Mann. Wir können das nicht alles im Einzelheiten betrachten, aber da wird der Herr vorgestellt als Richter. Und das ist das Wichtige, dass uns bei diesem Buch der Offenbarung als erstes der Herr vorgestellt wird. In dem Charakter, wie er eigentlich das ganze Buch hindurch vor uns steht, aber im letzten Kapitel nochmal wieder. Und da steht er aber nicht nur als Richter, sondern auch als Heiland, der noch zum Schluss ruft. Und vielleicht sind auch welche hier, die sagen ja, so ganz sicher bin ich mir meiner Erlösung noch nicht. So ganz sicher weiß ich eigentlich nicht, ob ich wirklich dazugehöre, zu den Christen. Äußerlich vielleicht schon, aber im Herzen. Dann sagt der Herr im letzten Kapitel der Offenbarung, wer will, komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Glaube ist das Einzige, was es in der Welt umsonst gibt. Es ist der größte Reichtum, den man sich vorstellen kann, wie das in einem alten Lied auch heißt. Ein Reichtum ohne Gleichen, ein Wohlstand ohne Gleichen ist eines Christenstand, wie er bei keinem Reichen in dieser Welt sich fand. Den kann uns niemand rauben. Und dieser Reichtum, der ist umsonst. Der einzige Reichtum, den es gibt, der umsonst ist. Wer da will, komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. So sieht man, dass Gott diesen Gedanken, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu, in vollstem Maße vorstellt, indem er am Anfang und am Ende dieses Buches sagt, schaut den Herrn Jesus an, schaut meinen Sohn an, schaut den Heiland an, der aber auch der Richter ist. Gnade beinhaltet auch immer Gericht. So, jetzt kommen wir zu der Übersicht. Und jemand, der ein gutes Gedächtnis hat und viel liest, der könnte vielleicht beim Durchlesen der Blätter, die ja auch ausgelegt sind oder hier, sagen, Mensch, das kenne ich ja alles schon. Das habe ich ja schon mal irgendwo gelesen. Kein Wunder. Ich habe die Übersicht nicht neu gemacht, sondern einem Buch entnommen, das ich vor einigen Jahren als Überblick über die ganze Bibel geschrieben habe, wo ich über jedes Buch der Bibel eine Übersicht gegeben habe und einige Erklärungen. Und deswegen habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nochmal wieder eine neue, die wäre sowieso wieder gleich geworden, weil es ja nicht, es mögen vielleicht andere da sein, die andere Einteilungen davon machen. Es ist eben immer ein menschlicher Rahmen, den man auf ein göttliches Werk tut, nicht? Deswegen findet man in verschiedenen Büchern schon mal verschiedene Einteilungen, auch anderer Bibelbücher, weil es immer ein menschlicher Raster ist, oder menschliches Raster, Duden habe ich nicht bei mir, den man auf ein göttliches Werk tut. Und das kann niemals vollkommen sein. Deshalb, ich halte mich also an diese Übersicht, die ich da in dem Buch auch gemacht habe. Und die liegt auch hier, also die kann man sich mitnehmen. Das ist also der erste Inhalt des ersten Kapitels. Und in dem Kapitel in Vers 19, das müssen wir auch mal eben lesen, das ist auch wichtig für jeden, der die Bibel, der das Buch der Offenbarung studieren will, weil da nämlich die göttliche Übersicht, an die ich mich natürlich schon versucht habe zu halten, bei meiner Übersicht gegeben wird. In Offenbarung 1, Vers 19. Da steht die göttliche Einteilung des Buches der Offenbarung, allerdings nur in einem einzigen Satz. Aber der ist ganz bedeutsam, weil das etwas ist, was nicht ein Mensch sich ausgedacht hat, so wie das, was hier gleich kommt, wo ich versucht habe natürlich und alle anderen Vorgänger, denke ich auch, sich an das Wort Gottes zu halten. Aber hier haben wir eine Einteilung, die im Wort Gottes selber ist. Wir haben schon gesehen, das erste Kapitel, und am Ende dieses Kapitels steht ja diese Einteilung, wird der Herr Jesus vorgestellt. Und jetzt heißt es in Vers 19, schreibe nun. Und das ist bezogen auf alles, was in diesem Buch steht. Erstens, was du gesehen hast. Und das ist der Inhalt von Kapitel 1. Nämlich das, was vorher steht, nicht? Was du gesehen hast. Denn es steht da in Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und einen inmitten der goldenen Leuchter wandeln. Das war der Jesus, wie ich eben gesagt habe, als Richter. Das war also der erste Teil. Nur ein einziges Kapitel oder nur der größte Teil dieses Kapitels, das ist, was du gesehen hast. Und dann kommt der zweite Teil der Offenbarung. Und das, was ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Das sind die Kapitel 2 und 3. Und dann der dritte Teil der Offenbarung und das, was nach diesem geschehen wird. Und das fängt in Kapitel 4 an. Wenn wir das mal aufschlagen, dann lesen wir, dass dort steht in Vers 4, in Vers 1, zunächst mal fängt das Kapitel schon an, nach diesem sah ich. Da haben wir das wieder nicht. Und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie einer Posaune mit mir hatte reden hören, das war die Stimme des Herrn in Kapitel 1, der ihm da erschienen war, sprach zu mir, komm hier herauf. Johannes wird jetzt von der Erde geistlich in den Himmel aufgenommen. Und ich werde dir zeigen, jetzt kommt's, was nach diesem geschehen muss. Was du gesehen hast, war Kapitel 1. Was nach diesem geschehen muss, ist ab Kapitel 4. Denn es heißt sofort, sogleich war ich im Geiste und siehe einen Thron stand im Himmel. Und er sah das alles. Das heißt, das, was ist, und das kommt jetzt als zweiter Teil, das sind die Kapitel 2 und 3. Die Sendschreiben, die Briefe an die sieben Versammlungen in Kleinasien. Versammlung macht vielleicht dem einen oder anderen etwas erstaunlich erscheinen. Es steht aber auch in dieser Bibel, die wir benutzen, die ich benutze, Elberfelder Bibel. Und es ist das gleiche Wort wie Gemeinde oder Kirche, was viele gebrauchen. Aber es ist die genaueste Übersetzung des Wortes. Das Wort, was hier steht immer an der Gemeinde oder Kirche oder Versammlung steht, ist im Griechischen Ekklesia. Und das Wort Ekklesia heißt im Grunde nichts anderes als Versammlung. Bis heute im Griechischen Die Griechen heute, wenn die Ekklesia, die sprechen das ein bisschen anders aus, Ekklesia sagen, dann heißt das erstens Versammlung und zweitens Kirche. Aber die Grundbedeutung ist Versammlung. Das heißt, Menschen, die sich zu einem bestimmten Zweck versammelt haben. Und das ist das, was die Urbedeutung des Wortes, was heute meistens mit Kirche und Gemeinde übersetzt wird, dass Gott Menschen um und durch den Herrn Jesus gesammelt hat für sich. Das ist der Gedanke. Und deshalb brauchen wir dieses Wort, weil es die genaueste Übersetzung des griechischen Urtextes ist. Das sind also hier in Kapitel 2 und 3 die sieben, die Sendschreiben, die Briefe an die sieben Versammlungen, die damals natürlich in Israel, in Kleinasien existierten. Und Kapitel 2, Vers 1 bis 17 und Kapitel 2, Vers 18 bis 3, Vers 22. Da haben wir diese sieben Versammlungen erwähnt werden, die ersten drei, Ephesus, Smyrna und Pergamus. Das ist Vergangenheit. Das war und die nächsten vier, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, das ist Gegenwart. Und das werde ich jetzt gleich mal eben erklären. Das sind also diese beiden, der Inhalt der zwei, Kapitel 2 und 3, in denen der Apostel Johannes sieben Briefe an sieben verschiedene Versammlungen, aber zugleich an alle schicken sollte. Sende sie an alle die Versammlung, das heißt, sie alle bekamen alle sieben Briefe zugeschickt. Und diese Versammlungen, die existierten damals natürlich in Orten in Kleinasien. Mal schauen, hier, da ist also, oh, das kann man natürlich sehen, da ist nicht alles drauf. Ist Kleinasien? Nein. Hier, das ist also Kleinasien, die heutige Westtürkei. Und das war das Haupttätigkeitsgebiet der ersten Apostel. Das fing ja an hier in Jerusalem und von da aus gingen sie dann nach Antiochien. Das war die erste Versammlung außerhalb von Israel. Und dann zogen sie und Paulus auf seinen drei Reisen bis nach Kleinasien. Und dann nach Philippi in Mazedonien und dann schließlich auch nach Korinth und Athen. Und die letzte Reise, die er machte, die war dann ganz nach Westeuropa, nach Italien, Rom, wo er dann den Märtyrertod starb wahrscheinlich. Und in diesem kleinasiatischen Gebiet, da waren diese, nicht nur diese, sondern viele andere Orte, in denen Versammlungen gegründet worden waren, die sind alle in Kleinasien hier. Ephesus ist Ruinenstädte. Die meisten sind heute Ruinenstädte. Die sind durch die vielen Kriege, die nach den ersten Jahrhunderten, vor allen Dingen durch die, das muss man einfach sagen, durch die Muslime gekommen sind, sind die alle vernichtet worden. Die Gemeinden sind zerstört worden. Und heute ist dort überall der Islam. Es gibt nur noch ganz wenige Christen dort. Aber Izmir, ist Smyrna, dass einige Orte existieren noch, die meisten sind Ruinen. Das waren also damals blühende Gemeinden, Versammlungen, in denen, von denen auch manche erwähnt werden. Ephesus wird ein Brief hingeschrieben, nicht der Brief an die Epheser und so weiter. Und die waren natürlich an diese Versammlung gerichtet und in denen bestanden damals diese Zustände. Das ist überhaupt keine Frage. Aber sie stehen in einem Buch, das von Prophetie spricht. Und deshalb ist das nicht nur Geschichte, das war es, sondern es hat auch, weil es in einem Buch steht, das Prophetie enthält, auch eine prophetische Sicht. Und wir haben als drittes gesehen, dass in Kapitel 1 steht, dass dieser Abschnitt, Kapitel 2 und 3, der Ist-Zustand, das, was ist, bezeichnet. Und das heißt, man kann sagen, dass hier der in diesen sieben Sendschreiben der Charakter der Entwicklung des Christentums vom Anfang bis zum Ende uns beschrieben wird. Verschiedene Stufen, die jeder leicht erkennen kann. Ephesus, das war die erste Stufe, der Apostel. Da kamen noch welche hin, die nannten sich Apostel, waren es aber nicht. Und das konnte nur in einer Zeit sein, wo es noch Apostel gab. Und die Anklage ist, du hast deine erste Liebe verlassen. Das war, was Ephesus gesagt werden musste, nicht? Du stehst nicht mehr da, wo du stehen solltest. Und die erste Liebe ist nicht zeitlich zu verstehen, sondern sie ist ethisch zu verstehen. Es ist nicht mehr das Wichtigste in deinem Leben. Es hat nicht mehr den ersten Platz, dem Herrn Jesus Liebe zu erweisen und ihm zu horchen und zu folgen. Die zweite Versammlung ist Smyrna. Da steht, dass sie Drängsale haben würden, 10 Tage. Und es ist interessant, das ist die Zeit der Christenverfolgungen, die sofort nach dem schon am Anfang anfing, aber ihren Höhepunkt während der Kaiserzeit bis zum Jahre 310 erreichte, wo insgesamt, habe ich das mal auch mal nachgeforscht, 10 Kaiser waren, 10 Tage wird gesagt, 10 Kaiser waren, die nicht nur an einem Orte irgendwo, das waren viel mehr, aber die im ganzen Reich Verfolgungen der Christen angesetzt haben. Der letzte war Diokletian, das war der Vorläufer von Konstantin dem Großen. Ist aber ganz gut, wenn man sich in der Weltgeschichte auskennt, weil die ja das Christentum sich ja innerhalb der Weltgeschichte entwickelt hat und da auch eingebettet ist, nicht? Der letzte Kaiser Diokletian, der das Christentum verfolgt hat, der hat geschrieben, er meinte, er hätte sie alle besiegt, nicht? Er soll eine Denksäule aufgerichtet haben, auf dem Stand, der Name der Christen ist ausgerottet. Und einige Jahre später hat Konstantin der Große nach seinem Sieg an der Wilbischen Brücke 313 gesagt, Christentum wird, Gott hat mir geholfen und jetzt dürfen die Christen sich wieder frei versammeln. Sie waren also gar nicht ausgerottet. Und das ist dann Pergamos, das Dritte. Dann, als das Christentum jetzt vom Staat anerkannt wurde und einige Jahrzehnte später, im 4. Jahrhundert sogar zur Staatsreligion wurde, das war ein weiterer Schritt abwärts. Da steht hier, dass bei dir der Thron des Satans ist. Da hat die Kirche, die damals schon entstandene katholische Kirche, sich mit dem Staat liiert und dann hat der Teufel triumphiert. Und dann wurde da, wo der Herr auf dem Thron sitzen sollte, wurde es ein Thron des Satans, wo es zwar auch noch Gläubige gab, aber die doch sehr weit vom Ideal abgewichen sind. Und was dann immer weiter ging. Das waren die ersten drei. Und dann kommt die zweite Gruppe von 4. Und da steht bei, dass das die Gegenwart ist, dass das bis zum Ende andauern wird. Und zwar ganz einfach, das ist interessant, dass in den allen 4 letzten Sendschreiben, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, steht, dass der Herr sagt, ich komme. In irgendeinem, nicht überall, ich komme bald. In den ersten 3 Sendschreiben wird das nicht erwähnt. Und daran kann man sagen, der Herr ist ja auch in der Zeit nicht gekommen. Nicht. Aber die letzten 4, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, da steht in irgendeiner Weise immer eine Erwähnung oder eine Erinnerung daran, dass der Herr kommen wird, entweder zur Heimholung der Seinigen oder zum Gericht. Auch die Kirche hat Gericht. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 11, es ist die Zeit angefangen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes nicht. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Nicht? Und das ist also dann eine Beschreibung von Zuständen, die zwar in der Vergangenheit angefangen haben, wie Thyatira. Das ist eine Beschreibung des Papsttums auf seiner höchsten Entfaltung. Aber das dauert bis heute an. Und es wird gesagt, was du hast, halte fest, bis ich komme. Es gibt auch da, bis heute, Gott sei Dank, Gläubige, die am Wort Gottes festhalten möchten. Wenn es auch viele falsche Lehren gibt, die von bezeichnender Weise dort von einer Prophetin, einer Frau verkündet werden, die eigentlich in der Versammlung schweigen sollte. Nicht? Wir sehen, dass alles umgekehrt wird. Die zweite, die dort erwähnt wird, ist Sardes. Da steht, er kennt immer an, was positiv ist, aber er zeigt auch auf, was negativ ist. Er sagt hier, dass sie den Namen hatten, dass sie leben, aber tot sind. Und das ist nie deutlicher geworden als heute. Das ist der weltweite Protestantismus, der den Namen hat, dass er lebt nicht. Dass er sich von, und das war am Anfang auch so, dass man sich wirklich mit bester Absicht, obwohl es nicht so richtig war, was da alles geschah, nicht, da können wir jetzt überhaupt nicht drauf eingehen, von dem toten Katholizismus abgesondert hat. Aber was ist denn heute nicht? Ich lese, habe gestern noch in einer christlichen Zeitschrift gelesen, dass einer der führenden Theologen in Deutschland gesagt hat, die Bibel ist ein altes Werk der Literatur wie jedes andere. So, wer sowas sagt, der mag den Namen haben, dass er lebt, dass er Christ ist, aber er ist tot. Tot. Wer die Bibel als eine Literatur wie jede andere betrachtet, der ist tot. Er glaubt nicht an das lebendige Wort Gottes. Das sagt es. Aber sagt es, wird auch, der Protestantismus wird auch, es besteht heute noch, er wird bis zum Ende bestehen. Und dann kommt Philadelphia. Da steht extra dabei, dass es eine kleine Kraft hat. Aber da wird beigesagt, du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und das gab vor ungefähr 200 Jahren in ganz Europa, die andere Welt war ja noch gar nicht so entwickelt, USA allerdings auch, eine Entwicklung, eine Bewegung, wo man sagen kann, dass man das aus den großen Kirchen, hauptsächlich aus den damals schon von der Bibelkritik heimgesuchten und verseuchten Kirchen, die Gläubige herausgegangen sind, sich davon abgesondert haben und gesagt haben, wir wollen zurück zum Worte Gottes, zum lebendigen Worte Gottes. Und das hat der Herr anerkannt, das hat es in vielen Ländern der Welt gegeben, dass man sich wirklich besinnen wollte auf die Werte des Wortes Gottes und dahin zurückkehren wollte. Und alles, was in den großen Kirchen im Laufe von 1800 Jahren an menschlichem Beiwerk entstanden ist, hinter sich lassen wollte, es verurteilt hatte, weil es nicht göttlich, sondern menschlich war. Und das hat Gott anerkannt und hat gesagt, du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet, sagt der Jesus. Und sagt, ich werde bei dir sein, ich werde dir helfen, ich werde dir eine geöffnete Tür geben, und die niemand zu schließen vermag. Und diese Bewegung, die gibt es auch heute noch, das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht hier in all diesen sieben Sendschreiben nicht darum, dass irgendwo einzelne Gläubige sind, das ist noch wichtig, das zu erwähnen, die diese Kennzeichen, die ich eben genannt habe oder dabei bin, ich bin ja noch nicht ganz zu Ende, aufweisen, sondern dass es hier immer um Versammlungen geht, das heißt um Körperschaften, wenn ich den Ausdruck mal, den Gottes Wort gar nicht kennt für Gläubige, sind keine Körperschaften und auch keine Kirchen und Gemeindeformen, die nach menschlichen Organisationen aufgebaut sind. Das ist alles nicht etwas, was man in Gottes Wort finden kann. Sie werden aber als fungierende Gemeinschaften gesehen und betrachtet und nicht nur einzelne Gläubige. Ich hoffe, dass ich das mit so wenigen Worten klar machen kann. Das heißt, das ist ein Zustand nicht nur von einzelnen Seelen, sondern von ganzen Gruppen von Gläubigen, die jeweiligen Kennzeichen aufweisen und auch hier, was Philadelphia betrifft, diese Kennzeichen aufweisen. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Und dann kommt Laodicea. Und das ist dann das Letzte, was auch bis zum Ende geht, weil der Herr auch sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das heißt, sein Kommen steht nahe bevor, bloß er ist draußen. Da sieht man das Kennzeichen von Lauheit. Du bist weder kalt noch warm, sagt der Herr zu Laodicea, sondern lau. Ach, sagt er, dass du kalt oder warm wärst, dann wüsste man wenigstens, wo man dran wäre. Aber diese Lauheit, diese Unentschiedenheit, dass man alles will und gar nichts hat, alles will und nichts bekommt, die hat auch in Teilen der Christenheit sich breit gemacht. Und der Herr sagt, ich stehe vor der Tür. Er ist draußen. Man sagt, wir sind reich geworden. Aber er sagt, du bist arm und elend und nackt und bloß. In Gottes Augen sieht das alles ganz anders da aus. Und doch ist das eben das letzte dieser sieben Zeugnisse, was uns erwähnt wird, wo der Herr auch noch auf ermuntert und ermahnt, mach mir die Tür auf, dass ich hereinkommen kann. Das sind ernste Dinge, die wir hier finden. Sie beschreiben uns sozusagen das ganze Spektrum der Christenheit vom Anfang bis zum Ende, aber auch in den letzten vier Ausfächerungen, Katholizismus, Protestantismus, die Erweckungsbewegung vor 200 Jahren und das, was heute großen Teils daraus geworden ist. Überall sind Überwinder, an die sich das Wort ganz besonders richtet. Und das möchte der Appell an uns alle sein, nicht? Dass wir solche Überwinder für unseren Herrn und Heiland sind. Die Fische sind, wie es ein Kinderlied schon sagt, die gegen den Strom schwimmen, gegen den allgemeinen Strom, nicht der Welt, das ist nicht unser, wir haben mit der Welt überhaupt nichts zu tun, nicht? Aber auch gegen den Strom von Einflüssen, die sich innerhalb der Christenheit entwickelt haben, die nicht mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung sind. Da kann man nicht mitmachen, da muss man gegen den Strom schwimmen und das sind die Überwinder. Das ist die Beschreibung, das ist das, was ist. Wieso das, was ist? Weil an Kapitel 4, jetzt kommen wir zu dem vierten, dritten Teil, was nach diesem geschehen muss. Hier steht ja, nach diesem sah ich. Und dann sagt der Herr Jesus, der ist ja der, die Stimme, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, Vers 1 am Ende, was nach diesem geschehen muss. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, das, was bisher war, das ist etwas, was in der Gegenwart passiert. Aber was ist denn das Ende der wahren Christen hier auf der Erde, der Überwinder, dass der Herr Jesus kommen wird und sie heimholen wird ins Vaterhaus. Und dann ist die Weltgeschichte überhaupt nicht zu Ende. Dann kommt erst die prophetische Zeit, von der hier die Rede ist, was nach diesem geschehen muss. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, viele sagen ja, die Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln, nicht? Das ist die bekannteste Definition der Offenbarung, die ist total, total falsch. Denn die Offenbarung fängt ja an mit den Worten, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Ist also überhaupt kein Buch mit 7 Siegeln, sondern ein Buch, das uns erklären will, was bald geschehen muss. Bloß man muss wissen, wann dieses bald ist, dass das erst nach dem ist, nachdem die Zeit der Christenheit auf der Erde zu Ende gegangen ist. Und das ist dann hier ab Kapitel 4. Das heißt, alles, was nach Kapitel 4 erscheint, tief einprägen, das ist erst nach der Entrückung der Gläubigen. Wenn die Kirche, die Versammlung, alle wahren Gläubigen, keine Organisation, die kennt Gottes Wort überhaupt nicht, in dem Himmel, bei dem Herrn, im Vaterhaus vereinigt sein werden. Und da kommen wir jetzt hin. Offenbarung 4, Vers bis 22 ist, was nach diesem geschehen muss, die zukünftigen Ereignisse nach der Entrückung. Und da haben wir jetzt zunächst mal einen Überblick über die beiden Kapitel 4 und 5. Denn die Kapitel 4 und 5, die machen jetzt wieder etwas, was wir schon in Kapitel 1 gesehen haben. Kapitel 1 war die Einleitung für das ganze Buch. Als erstes steht der Jesus vor uns. Kapitel 4 und 5 sind jetzt, nachdem das, was du gesehen hast und das, was ist, vorüber ist, die Einleitung für das, was nach diesem geschehen muss. Und das ist im Himmel. Das fängt im Himmel an. Und da sehen wir, dass wieder Gott bzw. das Lamm Gottes vor uns gestellt wird. In Kapitel 4 sehen wir den Thron Gottes im Himmel. Ein sehr bemerkenswertes Kapitel. Aber Gott als den Schöpfer und Herrscher über alles. Und in Kapitel 5 sehen wir auf einmal, und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das ist der Herr Jesus. Der wird uns, auch bevor jetzt die Zukunftsbeschreibung beginnt, wieder vorgestellt. Und das muss uns doch im Herzen ergreifen, dass wir sehen, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass sich das bestätigt, dass Gott immer seinen geliebten Sohn im Mittelpunkt sehen will. Und er möchte auch, dass der in unserem Leben im Mittelpunkt ist. Und deshalb wird er hier als erstes uns vorgestellt. Er hat ein Buch mit 7 Siegeln und niemand kann das Buch öffnen, aber er kann es tun. Und damit kommen wir jetzt in Kapitel 6 zu der zukünftigen Geschichte. Kapitel 6, Vers 1 bis 8, Vers 6, die 7 Siegel. Die sind, das ist nicht die Offenbarung. Die Offenbarung ist nicht ein Buch mit 7 Siegeln. Das könnte ich auch nicht öffnen. Niemand konnte das Buch mit den 7 Siegeln öffnen als nur der Herr. Aber das Buch konnte ja nicht die Offenbarung sein, denn es wird ja in der Offenbarung beschrieben, das heißt enthüllt. Sondern in der Offenbarung, die durchaus kein Buch mit 7 Siegeln ist, wird beschrieben, dass der Herr Jesus als das Lamm Gottes eine Buchrolle, wie es damals so üblich war, in der Hand hatte, wo 7 Siegel dran waren. Und niemand auf der Erde war und im Himmel wurde gefunden, diese 7 Siegel zu brechen, sie abzubrechen, damit man die Rolle öffnen konnte. Aber der Herr Jesus, das Lamm Gottes, ist dazu fähig. Das wird uns in Kapitel 5 beschrieben. Und er wird uns da vorgestellt als das Lamm wie geschlachtet. Als der, der für uns als Erlöser gestorben ist. Und dann sehen wir in Kapitel 6, Vers 1 bis 8, Vers 6, die sieben Siegel, das heißt die erste Reihe von Strafgerichten. Jetzt fängt eigentlich erst die Zeit des Endes, bisher war alles Vorbereitung, Einleitung, Einführung, jetzt fängt eigentlich aktiv oder die Zeit der Gott, von Gottes Aktivität in, am Ende an, die aber nochmal, sei es gesagt, erst an, ihren Anfang finden, nachdem die Geschichte der Christen auf der Erde durch die Entrückung, die hier zwar nicht erwähnt wird, ihr Ende gefunden hat. Die aber dadurch bestätigt wird, dass in Kapitel 4 und 5 immer von drei Gruppen von Wesen im Himmel die Rede ist. Da wird erstens gesprochen von vier lebendigen Wesen, die um den Thron Gottes und im Thron Gottes waren. Und das sind Geschöpfe, die sehr schwer zu erklären sind. Aber das, es reicht uns völlig aus. Im Alten Testament werden die im Jesaja einmal Seraphim genannt und im Hesekiel auch ein Prophet einmal Cherubim genannt. Die hatten, wenn man diese Kapitel sieht, Hesekiel 1 bis 10 und Jesaja 6, dann sieht man, dass diese Seraphim und Cherubim Eigenschaften und Züge aufwiesen, die unterschiedlich waren. Aber dass die lebendigen Wesen in der Offenbarung 4 und 5 die vereinten Wesenszüge dieser beiden auch für uns unerklärlich, man sagt immer, das waren Engel, nicht? Es steht nicht da, dass die Engel waren. Seraphim heißt Brennende und Cherubim ist schwierig zu erklären, wahrscheinlich Wächter. Das sind Geschöpfe, die zum Ausdruck bringen, welche Macht Gott in seiner Regierung ausübt. Deswegen stehen die in Verbindung mit dem Thron Gottes immer. Geschöpfe, die zum Ausdruck bringen, wie die Macht Gottes sich erweist. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sind die Engel in Kapitel 7, 4 und 5. Das ist keine Frage. Da gibt es also große Scharen von Engeln, die erwähnt werden. Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Die kannten damals noch keine Millionen und Milliarden und Billionen. Die haben dann Zehntausende mal Zehntausende gesagt. Das waren aber dann schon mehrere Milliarden. Fast eine Billion. Das waren die Engel, Geschöpfe, von denen Hebräer 1 sagt, das sind Diener, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Das heißt, die Menschen, die Gott glauben, aber auch zu Gottesdienst. Und dann wird eine dritte Gruppe erwähnt, da haben die meisten Ausleger große Schwierigkeiten mit. Die erklärt sich aber ganz einfach, diese Gruppe. Da steht, es waren 24 Älteste da. Die werden in der ganzen Offenbarung erwähnt, aber erst in Kapitel 4, wo ich eben schon ein paar Mal gesagt habe, dass dann die Gläubigen schon im Himmel sein werden. Und die werden erwähnt bis Kapitel 19, wo im Himmel eine Hochzeit stattfindet. Die Hochzeit des Lammes, das wir hier in Kapitel 4 als den Herrn Jesus vor uns haben. Und die Hochzeit des Lammes, die wird mit seiner Braut stattfinden. Und die Braut, Gemeinde, singt man in vielen Liedern, das ist die Versammlung. Das sind alle wahren Gläubigen, egal in welchen Kreisen, all diese menschlichen Dinge, kennt Gottes Wort überhaupt nicht. Alle wahren Gläubigen bilden die Kirche, Gemeinde oder Versammlung, sonst niemand. Das muss man sich ganz fest vor Augen halten, sonst kriegt man überhaupt keine Klarheit über Gottes Wort. Und die werden entrückt. Und die werden zusammen mit den alttestamentlich Gläubigen entrückt. Abraham und all die, David und so weiter. Und die werden zunächst im Himmel als die 24 Ältesten gesehen, die am nächsten vor den Engeln noch um den Thron herumstehen. Repräsent 24 ist 2 mal 12, das sind die Repräsentanten der alttestamentlichen Gläubigen und der neutestamentlichen. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, da werden viele Ausleger nicht mit klar, dass die Gläubigen im Himmel sein werden, die jetzt noch auf der Erde sind, wenn die Zukunftsereignisse, die Drangsale beginnen. Und jetzt kommt diese Ereignisse, Kapitel 6, Vers 1 bis 8, Vers 6, da kommt die erste von drei großen Siebenerzahlen. Erst werden die sieben Siegel des Buches geöffnet. Und bei diesen sieben Siegeln, da sehen wir können das nicht alles im Einzelnen durchgehen, sonst reicht uns die Zeit nicht mal zur Hälfte aus. Diese sieben Siegel, das muss man sich so vorstellen, nicht? Ein Siegel, ein Wachsstempel auf so einer Rolle, am Ende abgebrochen. Ist das Buch ein bisschen auf, aber man kann es nicht lesen. Nicht? Man kann es erst lesen, wenn das siebte Siegel an dem äußeren Umschlag weg ist. Dann kann man es aufrollen. Und diese sieben Siegel, das sind da werden ja zunächst vier Rosse genannt, vier Pferde, die dann kommen und furchtbare Dinge über die Erde verbreiten. Das weiße Pferd ist das erste Siegel, ein mächtiger Eroberer. Das zweite Siegel, ein feuerrotes Pferd, was vom Blutvergießen spricht, Bürgerkrieg vielleicht. Das dritte Siegel, ein schwarzes Pferd, Hungersnot und Trauer. Das vierte Siegel, ein fahles Pferd, also ein beige, blass, fahl. Verschiedene Züchtigungen Gottes, zum Teil schon vorher erwähnt. Pferde sind starke Tiere. Von den Haustieren so die stärksten und schnellsten und immer mit früher für den Krieg benutzt. Es sind also hier Plagen, die über die Menschheit kommen. Man könnte sagen, ja, die gibt es ja heute auch schon. Und das verführt eben viele dazu zu sagen, Mensch, wir sind vielleicht schon in der Endzeit. Der Unterschied ist der, dass diese Plagen ganz gezielt in einer ganz bestimmten Reihenfolge durch den Herrn Jesus, durch Gott selber hervorgerufen werden, das heißt aktiv bewirkt werden. Nicht so wie Tsunami oder so, wo man natürlich Gottes Regierung drin sieht, aber wo man nicht sagen kann, das war ein ganz aktives Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte, um die Menschheit zu züchtigen. Das ist hier der Fall. Gott regiert immer die Welt in seiner Vorsehung und viele Dinge sind auch in der Vergangenheit. Erdbeben hat es immer schon gegeben. Ja? Von Tsunamis liest man nichts in der Bibel, aber wohl von Überströmungen und Fluten. Aber hier geht es um Unglücke, auch Kriege, die ganz direkt als Gerichtsstrafen von Seiten Gottes hervorgerufen worden sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das sind nur die ersten vier. Dann kommen beim fünften Siegel sieht man Seelen unter dem Altar. Jetzt könnte man sagen, ja, was sind das denn für Leute, wenn die Gläubigen schon im Himmel sind? Nun, die Erklärung wird gegeben, Märtyrer der ersten Hälfte der letzten Jahrwoche. Jetzt wird es kompliziert. In 2. Petrus 1 am Ende steht, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Auch wieder so ein etwas ominöser Satz, der heißt aber nichts anderes, als das, was ich vorhin am Anfang sagte, diese gewaltige Anzahl von Prophezeiungen in der Bibel. Alle von einem Autor, Urautor, Gott stammen, durch den Heiligen Geist, verschiedene Schreiber, aber der Autor war Gott. Und dass alle diese Weissagungen im letzten Endes einzelne Puzzleteile sind, die zu einem großen Gemälde gehören. Und das ist die Endzeit. Und die Absichten Gottes. Und jeder dieser verschiedenen Schreiber hat nur einen Teile dieses Puzzles uns mitgeteilt. Und es ist an uns, dass wir das zusammensetzen. Das müssen wir machen. Und da sind natürlich auch erklärbar, dass so viele Unterschiede da sind, weil der eine meint, ah ja, ich beschäftige mich mit diesem Teil des Puzzles, der andere nur mit dem. Aber wir müssen das ganze Bild vor Augen haben. Und keine Weissagung der Schrift ist von eigener Auslegung. Das heißt, dass alle Weissagungen der Heiligen Schrift zusammenpassen müssen, um gemeinsam ein Bild zu geben, in dem es keine Widersprüche gibt. Denn Gott widerspricht sich nicht. Und das heißt, dass man nie eine Weissagung nur auf sich selber aufbauen kann, sondern dass jede Auslegung der Weissagungen immer im Bilde vor Augen haben muss, den Rahmen des gesamten Bildes. Und wenn die Auslegung nicht zu dem Gesamtrahmen passt, dann ist sie falsch. Ganz einfach. So ist das. Und das ist eben ein Zeichen dafür. Ich möchte das auch zur Ermunterung der Jungen sagen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr nicht in einem Crashkurs die Prophezeiung kapiert. Es geht nicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter und habe mich seit meiner Jugend lang damit beschäftigt. Und es hat bei mir Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis man das ganze Bild einigermaßen, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich das alles im Auge habe, nicht. Aber dass man wenigstens einen groben Raster und Rahmen hat über die zwei Weissagungen. Lasst euch nicht entmutigen, euch mit den Weissagungen zu beschäftigen, aber habt immer im Auge, wenn ihr irgendwo eine Auslegung meint, gefunden zu haben oder gelesen zu haben, die aber zu einer anderen Schriftstelle über die Weissagung nicht passt, könnt ihr vergessen. Dann ist eins von den beiden verkehrt oder sogar beide nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Dass man da nur ganz langsam vorangeht und dass man sich wirklich nicht nur bibeltreue Literatur, bibeltreu, das ist so ein bekannter Ausdruck, das ist ein ganz schwammiger Ausdruck. Ganz schwammig. Ich würde den überhaupt nicht gerne benutzen. Ich benutze ihn auch jetzt nicht im positiven Sinne. Denn jeder Christ, ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Christ waren, bist du bibeltreu? Ich habe noch nie einen gehabt, der gesagt, ich bin nicht bibeltreu. Ist doch ganz logisch, nicht? Jeder sagt, ich bin bibeltreu. Aber die Frage ist, was er darunter versteht. Das ist die Frage. Und deshalb ist das ein schwammiger Ausdruck. Es geht also darum, dass man die Bibel auslegt, so wie sie verstanden werden will. Das heißt, dass man sich wirklich am Wort Gottes hält und nicht eigene Ideen entwickelt. Und dann sieht man eben, dass diese 24 Ältesten symbolisch 12 plus 12, 2 mal 12. 12 ist in der Bibel immer die Zahl göttlicher Verwaltung. 12 Stämme Israels, 12 Apostel und so weiter. Das ist, jede Zahl hat ihre Bedeutung. Das sind die Repräsentanten der alttestamentlichen und neutestamentlichen Gläubigen, die jetzt schon im Himmel sind, bevor die allerersten Plagen kommen. Das heißt, sie können jetzt noch gar nicht kommen. Sie können nicht kommen. So viele auch sagen, wir müssen durch die Drangsal, es ist nicht in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Ja, wenn jetzt aber doch noch schon Gläubige auf der Erde sind, in Kapitel 6, Vers, wo haben wir es gelesen? Vers 9 bis 11. Dann sehen wir, als es das fünfte Siegel öffnet, sah ich unter dem Altar derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? So, jetzt frage ich Sie, beziehungsweise euch, meine Freunde, haben wir die Aufgabe, den Herrn Jesus um Rache zu bitten? Ich sage, nein. Das heißt, das können nicht Gläubige aus der jetzigen Zeit sein, die hier von Gottes Wort beschrieben werden als solche, die um Rache bitten, sondern das sind solche, die in der Zeit nach der Entrückung, wenn wieder das Kommen des Messias in Herrlichkeit und Macht vor dem Volke Israel steht, die dann auf ihn warten und von den Feinden des Messias getötet werden und in dieser Zeit schon als Märtyrer gestorben sind. Und deren Seelen warten jetzt darauf, dass der Herr erscheint. Und das ist ja auch ein Punkt. Der Herr kommt, um die Seinigen heimzuholen. Und da gibt es nur Gnade nicht. Da werden alle, auch die Zweifler, die geglaubt haben, aber keine Sicherheit haben, gibt es heute viele nicht, werden alle mitgehen nicht. Aber wenn der Herr dann danach erscheinen wird, dann kommt er zum Gericht. Er auch zur Rettung der Seinen, wie dieser hier nicht, der Gläubigen, die dann sterben müssen. Aber dann kommt er zu einem zum Gericht, um sein Reich hier aufzurichten. Das heißt, diese beiden Kommen des Herrn, das erste Kommen zur Entrückung, ist Gnade für die Seinigen. Da hat die Welt, merkt er überhaupt nichts davon. Die sieht nur, dass auf einmal alle Gläubigen weg sind. Nicht? Sonst merkt die nichts. Nicht? Aber das zweite Kommen, die Erscheinung, das ist eine Erscheinung zur Befreiung des jüdischen Überrestes, die glauben, aber auch zum Gericht über seine Feinde. Das wird kommen. Und darum geht es hier. Wir haben nicht um Gericht zu bitten, ihr Lieben. Wir Wir haben nur in der Gnadenzeit nur zu zeugen von dem Herrn und zu warten auf sein Kommen zur Heimholung der Gläubigen. Und dann haben wir das sechste Siegel, völliger Zusammenbruch aller Autoritäten von den Betroffenen fälschlich als Tag des Herrn bezeichnet. Das ist es. Das wird so eine furchtbare Zeit sein, dass die Menschen dann sagen, jetzt ist der Tag des Herrn gekommen. Nicht. Falsch. Der ist noch nicht gekommen. Es müssen noch erst das letzte Siegel kommen und da müssen noch die sieben Posaunen kommen und dann kommt erst in Kapitel 11, das wird dann das Ende sein, unserer ersten Betrachtung, dass der Herr erscheint und seine Herrschaft aufrichten wird. Aber diese Plagen, die werden schon solche Ausmaße annehmen, die jetzt passieren bei den sieben Siegeln, dass manche sagen, der Tag des Herrn ist gekommen, dieser Tag des Gerichts und der Erscheinung des Herrn Jesus. Das ist aber ganz falsch. Und auch das ist wieder ein Zeichen, dass das nicht für uns ist. Denn wir brauchen keine Unsicherheit und Ungewissheit über das haben, was geschieht, wenn der Herr Jesus kommen wird. So, jetzt kommt in Kapitel 7 plötzlich, und das macht die Sache eben nicht einfacher, ein Einschub. Das ist jetzt keine, Kapitel 7 ist jetzt keine chronologische Fortsetzung dessen, was in den Versen vorher passiert ist. Denn interessant ist ja, dass in Kapitel 8 erst das siebte Siegel erwähnt wird. Kapitel 8, Vers 1 wird das siebte Siegel erwähnt und zwischen dem sechsten und dem siebten ist jetzt das Kapitel 7 ein Einschub. Und der enthält zwei wichtige Informationen. Erstens, dass in der Zeit, ich bin jetzt noch gar nicht auf diese Jahrwoche eingegangen, die wir eben schon gehabt haben, diese Jahrwoche, das heißt sieben Jahre, die nach der Entrückung bis zur Erscheinung des Herrn mindestens vergehen werden. Und diese Jahrwoche, die gründet sich auf Daniel 9. Da sieht man wieder, dass keine Verweisung der Schrift von eigener Auslegung ist. Nicht? Die Offenbarung ist in vieler Hinsicht eine Ausweitung dessen, was der Prophet Daniel bei den vier Weltreichen geschrieben hat. Und da ist von 70 Jahrwochen die Rede, die fingen an bei dem Beginn des Aufbau, des Wiederaufbaus von Jerusalem, nicht des Tempels, sondern der Stadt Jerusalem im Jahre 445 vor Christus. Und da sollten 70 Jahre, Jahrwochen, das heißt 70 mal 7 Jahre, 7 Jahre sind eine Woche von 7 Jahren. Und 70 mal 7 sind 490 Jahre. Nicht? Aber da sollte eine Woche sollte fehlen. 69 sind erfüllt und die letzte fehlt noch. Und die 69, das ist sehr bemerkenswert, die 69 Wochen von Jahren, von 483 Jahren, die führen von 445 vor Christus bis 30 nach Christus. Und da steht, dann wird der Messias weggenommen werden. War es nicht so? War es nicht so? So genau ist Gottes Wort. Wenn man es genau nimmt, die Zeit wird angegeben, wann der Messias weggenommen worden ist, als er ins Kreuz geschlagen wurde. Aber die letzte Jahrwoche, die wurde nicht daran angeschlossen sofort, sondern da steht, der Messias wird weggenommen werden, weggetan werden und nichts haben. Und da, als das passierte, da kam die Zeit des Christentums, die Gnadenzeit rein, in der wir jetzt leben. Und dann hat die Uhr aufgehört, sich zu drehen. Die Uhr der Prophetie ist angehalten worden. Und die wird erst wieder angedreht werden, wenn die Gläubigen im Himmel sein werden. Und damit beschäftigen wir uns gerade. Und dann werden diese sieben Jahre, die werden nochmal unterteilt in dreieinhalb und dreieinhalb Jahre. Und das wird gesagt, einmal 1260 Tage. Die Monate in der Prophetie sind immer 30 Tage. 1260 durch 30, ganz schnell eben nicht, dreieinhalb Jahre. 42 Monate, wird auch gesagt. 42 Monate durch 12, dreieinhalb Jahre. Und dann gibt es einen dritten geheimnisvollen Ausdruck, der lautet Zeiten. Und da müsste man sagen, zwei Zeiten, weil das die kleinste Pluralmasse ist. Ne? Eine Zeit und eine halbe Zeit. Zwei plus eins plus eineinhalb, dreieinhalb. Da haben wir also in viel dreifacher Hinsicht Ausdrücke, die über die halbe Jahrwoche sprechen. Die letzte wird hier erwähnt, die erste wird gar nicht so erwähnt, obwohl diese sieben Siegel in der ersten halben Jahrwoche passieren werden. Das ist keine Frage. Und da werden schon auch Märtyrer sein, von denen wir hier gelesen haben. Der Einschub in Kapitel 7, der zeigt uns jetzt, was das Ergebnis dieser Zeit sein wird. Dass erstens ein Überrest von 144.000, da haben wir wieder die Zahl 12, nicht? 12 mal 12 mal 1000, 144.000. Ist schon mal gut, wenn man das große, wenn man das kleine 1x1 kennt, nicht? Da kommt man schneller hinter solche Sachen, nicht? Und mit dem Rechner ist das, kommst du gleich so schnell darauf. 12 mal 12 ist 144 mal 1000. Das ist also hier wieder erneut die doppelt vollkommene Verwaltung Gottes bei seinem irdischen Volk. Israel wird errettet werden. Und deshalb kann jeder Christ verstehen, warum, ich weiß jetzt nicht hier, wo Nord und Süd ist, warum in Israel, um Israel so ein unwahrscheinlicher Krach gemacht wird. Weil die ganze Welt weiß, so dumm sind die alle nicht, dass in der Bibel steht, dass am Ende ganz Israel errettet werden wird. Und jetzt ziehen die alle langsam schon wieder dahin. Und das bedeutet für die ungläubige Welt, dass sich immer mehr deutlich beweist, dass die Bibel doch recht hat. Für uns als Christen erweist sich nur, dass Gottes die Prophezeiung sich erfüllt. Wir brauchen keine Beweise dafür, dass die Bibel recht hat, nicht? Aber wir finden, dass sich langsam die Vorbereitungen entwickeln, dass das passiert, was in der Bibel steht, dass Israel errettet werden wird. Es wird aber nur auf der einen Seite, in Römer 11 wird gesagt, ganz Israel wird errettet werden. Und zwei Kapitel vorher steht, wenn auch der Sand, die Zahl der Söhne Israels wäre wie der Sand am Ufer des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Wie passt das denn zusammen? Nun, der Überrest wird dann ganz Israel repräsentieren. Das ist die ganze Sache. Das sieht man schon bei Esra und Nehemia nicht. Da war auch nur ein kleiner Rest. Und da wird trotzdem gesagt, ganz Israel wohnte in seinen Städten nicht. Man muss das Wort immer genau lesen. Jedes Wort hat seine Bedeutung. Bloß wir sind so einfältig, dass wir das nicht alles verstehen. Und deshalb müssen wir uns da sehr mit beschäftigen. Also wird erstens gesprochen, dass Gottes Verheißung, dass Israel errettet werden wird, anhand dieser 144.000, das ist eine symbolische Zahl. Und die bezieht sich nur auf die Stämme Israels. Das ist überhaupt keine Frage, wird hier gesagt. Das kann man nie auf andere beziehen. Da müsste man Gott Lügen strafen. Ich bin kein Rubeniter und ihr seid auch nicht, nicht, wenn ihr nicht gerade aus dem Volk Israel seid. Oder ein Levit. Das sind nur Israeliten. Und dann kommt nämlich als Unterschied dazu, und das darf man auch nicht übersehen, in Vers 9, eine zweite Gruppe. Das sind die Gläubigen aus den Nationen, das sprich aus den Heiden, die dann in dieser Zeit, wo das Evangelium des Reiches auf der ganzen Erde nach Matthäus 24, Vers 15 wieder verkündigt werden wird, zum Glauben kommen. Eine unzählbare Schar. Das heißt, diese Zeit der Drangsal wird zugleich eine Zeit großer Erweckung sein. Und dann geht es erst wieder weiter. Hier wird also sozusagen die Frucht der Drangsalzeit im positiven Sinne geschildert. Israel und auch die Gläubigen aus den Nationen, eine unzählbare Schar, die aber nicht mehr zur Versammlung gehören, die ist ja schon längst im Himmel, nicht? Und dann kommt erst in Kapitel 8, Vers 1 bis 6, das siebte Siegel. Es kündigt die nächsten und schlimmeren sieben Plagen an, die durch die sieben Posaunen angekündigt werden. Und ich glaube, dass man sagen kann, obwohl das nirgendwo so ganz klar steht, dass diese 2x7 sich auf jeweils die erste und die zweite Hälfte der Jahrwoche Daniels beziehen. Dass diese ersten sieben Siegel Plagen beinhalten, die am Anfang geschehen werden, während die sieben Posaunen, und das kann man daran sehen, was in Kapitel 11 steht, sich auf die zweite Zeit, die zweite Hälfte bis zur Erscheinung des Herrn Jesus beziehen werden. Und das ist daher, dass in Kapitel 10 wieder die sechste Posaune, in Kapitel 9 in Vers 13 die sechste Posaune erschallt. Und dann in erst später die siebte Posaune. Das werden wir jetzt gleich im Folgenden betrachten. Kapitel 8, Vers 7 bis 11, Vers 18, da haben wir die sieben Posaunen. Die siebte Posaune kommt nämlich auch wieder nach einer Unterbrechung in Kapitel 11, Vers 15. Und am Ende von Kapitel 11, da kommen wir jetzt hin, sage ich schon mal im Voraus, da ist schon die ganze Zukunft bis zur Erscheinung des Herrn beschrieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich hinter Kapitel 11 in seiner Bibel einen Strich machen kann oder wie auch immer eine Kennzeichnung, wo man schreiben kann, dass die Erscheinung des Herrn findet hier schon statt. Und das kann man entnehmen aus den Worten in Kapitel 11, Vers 15, und der siebte Engel posaunte. Das war also die letzte Posaune. Und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Das heißt, mit anderen Worten, das tausendjährige Reich fängt jetzt an. Denn ein anderes Reich hat Gott hier auf dieser Welt nicht, als nur das Reich Gottes, das jetzt im Verborgenen, dann aber in Öffentlichkeit herrschen wird. Das Reich ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf dem Thron sitzen, fielen auf ihre Angesichter und riefen Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen. Es geht hier also nicht um die allgemeine Macht Gottes, die er immer ausübt, sondern dass hier eine spezielle Machtausübung angenommen wird. Und das ist der Beginn des tausendjährigen Reiches durch den Herrn Jesus. Und die Nationen und deine Herrschaft angetreten hast. Das heißt, diese sieben Posaunen, die wir jetzt noch ganz kurz eben behandeln, die werden uns führen bis ans Ende der Drangsalzeit. Die erste Posaune, die Lebensgrundlage des dritten Teiles der Erde, das heißt des Römischen Reiches, siehe Offenbarung 12, Vers 4, wird vernichtet. Ja, ab jetzt wird sehr viel vom dritten Teil der Erde gesprochen. Und wir lesen in Kapitel 12, diese Stelle habe ich angegeben, Vers 4, dass da von einem Drachen die Rede ist. Ein feuerroter Drache, der an sich normalerweise ein Bild vom Teufel ist. Der Drache ist der Satan, der in Kapitel 12 auch noch erwähnt wird. Später. Und da heißt es, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Köpfen sieben Dämonen-Diademe und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Das ist eigentlich der Vers, der uns dahin führt, in diesem dritten Teil der Erde, also das heißt nicht die gesamte Erde, nicht die gesamte bewohnte Erde, sondern nur einen bestimmten Teil davon, der dann in den folgenden Versen immer wieder erwähnt wird, zu sehen das Römische Reich, das hier in Europa, nicht auf der ganzen Welt, sondern in einem bestimmten Teil der Welt, einem sehr wichtigen, denn das ist uns allen klar, dass sowohl politisch wie wirtschaftlich wie auch religiös Europa über Jahrhunderte das Christentum repräsentiert hatte. Und gerade da wird einmal das Römische Reich entstehen, wiedererstehen, das ja schon bestand und jetzt nicht ist, aber wiedererstehen wird. Und deshalb deutet dieser dritte Teil der Welt nach Ansicht vieler Ausleger, obwohl das nirgendwo klarst beschrieben wird, darauf hin, dass hier das Römische Reich, das wiedererstehen wird, hier in Europa, und da sind wir auch kurz davor, nicht? Das wiedervereinte Europa, das hat, ich glaube, es war sogar der Juncker, um den Sie sich jetzt da gerade so streiten, dass der vor Jahren gesagt hat, wir müssen im Blick auf Europa in einer Ansprache, wir müssen uns darüber klar sein, dass seit der Zerschlagung des Römischen Reiches am Ende der Antike, 400, 500, Europa noch niemals wieder so nahe an dieser Form des Römischen Reiches war wie heute durch die EU. Die Verträge, die auf der alles, was in Europa geschieht, basieren, Das sind die in den 70er Jahren in Rom unterzeichneten römischen Verträge. Warum sind die in Rom unterzeichnet worden? Weil Gott sagt, das wird der Name des Reiches sein, das römische Reich, das vor 2000 Jahren, als der Herr Jesus hier war, das da war es. Es ging ein Gebot vom Kaiser Augustus aus, das war der römische Kaiser. Und dann war es nicht. Und es wird wieder sein. Und so wird es in Offenbarung 17 beschrieben. Das heißt also, dass hier jetzt von diesen Plagen nicht mehr die ganze Welt betroffen wird, sondern dass von den sieben Posaunen in erster Linie das römische Reich betroffen wird. Die zweite ist eine irdische Macht, von dem der große brennende Berg spricht, das Leben in diesem dritten Teil des Meeres vernichtet. Die dritte Posaune, ein großer brennender Stern, eine hohe Autorität. Sterne sind in der Bibel immer Bilder von nicht der höchsten Autorität, sondern von untergeordneten, aber trotzdem hohen Autoritäten. Macht den dritten Teil der Ströme und Wasserquellen ungenießbar. Das ist natürlich alles symbolische Sprache. Ich glaube nicht, dass hier gemeint ist, wie damals der Nil in den zehn Plagen Ägyptens zu Blut wurde, dass das buchstäblich ist, obwohl man das nicht ausschließen kann. Aber es wird sein, dass das Leben unerträglich sein wird für die Menschen. Es gibt ja heute schon viele Leute, die sagen, das Leben ist für mich unerträglich. Unter den Umständen, das ist überhaupt noch gar nichts. Gegen das, was dann kommen wird, wenn Gott durch diese Posaunen Gerichte ankündigen wird, die alles vorher Dagewesene in den Schatten stellen. Wir können hier auf die Einzelheiten leider nicht eingehen. Und wir müssen auch sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass es hier eine symbolische Sprache ist, nicht mit hundertprozentiger Gewissheit gesagt werden kann, um was für Erscheinungen es sich im Einzelnen jeweils immer handeln wird. Allgemein, keine Frage. Aber wie weit da die Einzelheiten, wenn man da in die Einzelheiten gehen kann, da würde ich mich auch nicht auf einen Streit oder Wortstreit einlassen. Das lohnt sich nicht, weil einfach unser Erkennen zu stückweise ist, nicht? Sag ich mal. Dann kommt die vierte Posaune, der dritte Teil der Himmelskörper, das sind auch wieder hohe und niedrige Autoritäten, wird geschlagen und die Ankündigung der letzten drei Posaunen, die gleichzeitig mit Weherufen verbunden sind, wird durchgeführt. Man findet also immer 4 plus 3 und jetzt kommt in Kapitel 9 die fünfte Posaune, die Öffnung des Abgrunds, Heuschrecken wie Skorpionen schlagen die nicht von Gott versiegelten Menschen. Das ist also nur eine kurze Inhaltsangabe dieser Posaunenwehe. Das sind also Dinge, über die man sehr vieles Gute auch lesen kann, auf das ich aber jetzt hier nicht eingehen kann, was das im Einzelnen bedeutet. Die sechste Posaune ist jedenfalls bemerkenswert, Befehl zur Lösung der vier Engel am Euphrat. Und das ist im Osten. Da, wo jetzt wieder das große Ölkrisentheater ist, nicht? Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht? Jetzt gehen die Ölpreise, Benzinpreise gehen seit gestern hoch, weil da der Krieg am Euphrat ist, nicht? Wir sehen, dass das eine Schlüsselstellung in der Weltpolitik ist und dass von da auch am Ende der König des Nordens, der wird von dort kommen. Und wir sehen, dass Gott das alles vorbereitet, bloß es wird hier gesagt, dass hier vier Engel am Euphrat gelöst werden, damit die Reiterheere von da kommen können und das römische Reich überfallen. Und da sind wir, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass das jetzt passiert nicht. Da hält Gott seine Hand dafür. Das wird alles erst in der zweiten Serie der Plagen passieren. Die erste Serie, das waren die sieben Siegel, die waren über die ganze Erde. Und die zweite Serie, die wird in der zweiten Hälfte der Jahrwoche, also ganz kurz vor dem Kommen des Herrn, erst kommen. Und da wird jetzt gesagt, dass jetzt der Osten ins Spiel kommt. Und dann kommt schließlich die siebte Posaune. Es kommt ein Einschub von 10 Vers 1 bis 11 Vers 14. Und dieser Einschub, der beinhaltet eigentlich nur die Beschreibung dessen, der dort aus dem Himmel kommt. Es geht wieder um die Beschreibung des Herrn Jesus, der jetzt als ein Engel beschrieben wird. Engel ist eigentlich Bote. Das Wort Engel bedeutet im Hebräischen und auch im Griechischen, wo es herkommt, Angelos, daher kommt das nämlich. Das bedeutet einfach Bote, jemand, der gesandt wird. Und der Herr Jesus ist der höchste aller Boten. Obwohl er selber Gott ist, hat er sich doch zum Boten Gottes machen lassen. Und der wird uns hier vorgestellt in Kapitel 10, in diesem Einschub. Und jetzt kommt die siebte Posaune in Kapitel 11, Vers 15 bis 18. Und da wird das, was ich eben schon gesagt habe, beschrieben. Da wird die Ankündigung gemacht, dass die Erlösten sich freuen, dass jetzt das tausendjährige Reich beginnt und die Drangsalszeit zu Ende ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sieht, dass hier das Reich schon beginnt. Und jetzt kommt die Frage, ja, was ist denn mit all den folgenden Kapiteln? Nun, da machen wir jetzt Schluss. Die Zeit haben wir doch relativ gut eingehalten, meine ich. Und machen da Fortsetzung in der zweiten Sitzung nach der Pause. Denn jetzt ist klar, dass der ganze Inhalt von Kapitel 12 bis 19, wo man wieder sieht, der Herr erscheint in Herrlichkeit, dass das alles ein Rückblick mit Vergrößerungsglas ist. Rückblick mit Vergrößerungsglas auf das, was wir eben betrachtet haben, nämlich die letzten 3,5 Jahre der Jahrwoche. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir jedenfalls, als ich das vor Jahrzehnten entdeckt habe, sehr geholfen hat, weil man sonst immer gedacht hat, ja, wann passiert das denn alles? Hier haben wir eine klare Erklärung, dass das, was jetzt kommt, ab Kapitel 12, alles noch in der Zeit passiert, und zwar während der gleichen Zeit, wo die sieben Posaunen erschollen sind und die sieben Plagen, die damit in Verbindung stehen, erfolgt sind. Das ist der erste Teil der Offenbarung. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war. Wenn Fragen sind, kann man vielleicht jetzt in der Pause nochmal das eine oder andere nachfragen oder nachhaken. Ich danke jedenfalls für die Aufmerksamkeit für einen ja doch nicht sehr einfachen Gegenstand. Das müssen wir ganz klar sagen. Wer sich mit der Offenbarung noch nicht beschäftigt hat, für den ist sie vielleicht jetzt mal erst richtig ein Buch mit sieben Siegeln geworden. Obwohl ich nochmal sage, man sollte das nie sagen, dass die Offenbarung das Buch mit sieben Siegeln ist. Das ist das Buch, das der Herr allein in der Hand hatte und das er auch geöffnet hat und uns zeigt, was da passiert ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.